die Folge 2 von Ingenieure führen. In dieser Folge stelle ich dir meine 5 Schritte während eines entwicklungsbegleitenden Reviews vor. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Es geht um Führung von Ingenieuren, Schnittstellen zu anderen Fachabteilungen, Qualitätssicherung im eigenen Bereich und weitere Themen direkt aus der Praxis. Guten Tag, mein Name ist David Kirchner, ich bin Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen, freiberuflicher FPGA-Spezialist, Reviewer und Lehrbeauftragter an der Beuth-Hochschule in Berlin. Es geht heute nicht um die 10.000 Schritte, die man in seiner Freizeit oder in seiner Mittagspause oder ähnliches tun sollte, also als persönliches Ziel, sondern heute geht es um die 5 Schritte, die ich während eines entwicklungsbegleitenden Reviews mache. Ich habe meine Arbeiten in 5 Schritte aufgeteilt, um eine gewisse Übersicht zu haben, wann was zu tun ist. Und so möchte ich nun nach und nach durch diese 5 Schritte durchgehen. Der Schritt 1 ist für mich die Prüfung oder das Review von Designrichtlinien. Das heißt, um genau zu sein, geht es hierbei um die Prüfung der Vorgaben, die zu Beginn eines Designs gemacht werden. Eventuell muss man diese Designrichtlinien auch erst einmal aufstellen oder aufschreiben. Manche Sachen davon sind bekannt, würde man jetzt sagen. Fängt ein neuer Entwickler in einer Firma an, sind ihm diese Designrichtlinien erst einmal nicht bekannt. Und so bin ich ein großer Freund davon, Richtlinien aufzuschreiben und dann dementsprechend neuen Mitarbeitern mitzuteilen. So arbeiten alle auf denselben Voraussetzungen. Während eines Reviews würden diese Designrichtlinien durchgeschaut werden, geprüft werden. Eventuell werden Rückfragen gestellt und am Schluss natürlich, wie es immer bei einem Review passiert, werden die Ergebnisse durchgesprochen. Sollten gar keine Designrichtlinien vorhanden sein, ist natürlich ein Gedanke zu sagen, ich stelle Designrichtlinien bereit. So ein paar grundlegende Dinge, wie zum Beispiel die Fragestellung nach Isolation für Layouts oder die Fragestellung nach Bauformen oder nach Leiterplattenkontur oder ähnliches, das sind alles Vorgaben, die ein Design erfordert. Mein Schritt 2 im entwicklungsbegleiteten Review ist die Prüfung von Schaltplänen. Hier habe ich jetzt nacheinander mehrere Schritte zu erledigen. Es fängt an bei der formalen Prüfung von Schaltplänen. Formal ist zum Beispiel, habe ich überall die gleiche Papierform. Ist heutzutage vielleicht nicht mehr ganz so wichtig, da wir, zumindest hoffe ich, dass die meisten das so tun, sehr viel nur noch mit PDFs arbeiten. Allerdings ist es nicht schön, wenn man auch bei einem PDF immer unterschiedliche Papierformate hat. Ich habe es beobachtet in den letzten Jahren, dass in den meisten Entwicklungsabteilungen standardmäßig DIN A3 genutzt wird als Papierformat. Und ich bin ein großer Freund von dem Format, denn einerseits passt genug drauf auf dieser Seite, es kann aber auch gleichzeitig nicht zu sehr überladen werden und ich kann es mir jederzeit, wenn ich es denn machen möchte, ausdrucken. Selbst auf A4 ist es immer noch gut zu erkennen. Also quasi kleiner ausgedruckt. Andere formale Punkte sind mindestens so wichtig, wie zum Beispiel der Titelblock. Hat mein Projekt einen Name? Ist ein Bearbeiter eingetragen? Ist ein Datum eingetragen? Werden Änderungen notiert? Werden diese Änderungen auch tatsächlich dort eingetragen mit Vermerk offen auf einen Änderungsantrag? Habe ich eine Projektnummer oder eine Baugruppennummer? Das sind alles Fragen, die zu prüfen sind. Denn nur wenn ich die Unterlagen auch eindeutig kennzeichne, ergibt in meiner Welt zumindest ein Review überhaupt erstmal einen Sinn. Natürlich kontrolliere ich alle Bauteile, im Speziellen auch die Pinouts. Schaue also, habe ich die Bauteile richtig definiert? Weiß zum Beispiel der Layouter, was für ein Gehäuse er nachher einsetzen muss? Sind die Bauteile richtig ausgelegt? Zum Beispiel sind sie überlastet oder sind sie außerhalb ihrer Spezifikation betrieben. Auch das kann man relativ leicht nachprüfen. Man sollte sich anschauen, ob die Hierarchien richtig aufgebaut sind. Das ist manchmal toolgetrieben. Manche Tools haben Schwierigkeiten, eine saubere Hierarchie zu erzeugen. Manchmal sitzt das Problem aber auch vor dem Bildschirm. Sprich, habe ich einen Schaltplan erzeugt, wo ich fröhlich globale und lokale Netze mische, kann es leicht dazu kommen, also wirklich sehr leicht dazu kommen, dass ich innerhalb eines hierarchischen Blockes ein globales Netz verwende, was eigentlich lokal sein sollte. Das führt zu den lustigsten Verschaltungen zwischen den hierarchischen Blöcken, da genau dieses globale Netz zwischen allen hierarchischen Blöcken miteinander verbunden wird. Und ein Lieblingsthema, was auch definitiv geprüft wird, sind die Versorgungsnetze. Aus eigener Erfahrung, ist schon einige Jahre her, durfte ich ein Redesign machen, weil ich ein Versorgungsnetz leicht anders bezeichnet habe und damit keine Verbindung im Layout hergestellt wurde. Für sich waren die Netze sauber definiert, sie hatten mehrere Bauteile angeschlossen, die Netze hatten sinnvolle Namen gehabt. Doch diese beiden Netze, die ich da bezeichnet habe, sollten ein Netz sein, ein Versorgungsnetz sein. Und natürlich im Layout waren die Versorgungsnetze ausgeführt über Lagen innerhalb der Leiterplatte. Ich konnte also nicht ohne weiteres mal eben, zumindest sinnvoll, fädeln. Funktional ja, das kriegt man alles irgendwie hin. Allerdings für EMV-Prüfung oder ähnliches ist das definitiv nicht geeignet, wenn man an sich eine Versorgungslage hat, die aber auf einmal durchgeschnitten wurde, weil die Netze unterschiedlich heißen. Also die Versorgungsnetze sind immer zu prüfen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, und zu guter Letzt, während eines Reviews erarbeitet man natürlich auch entsprechend passende Vorschläge zur Verbesserung. Verlassen wir den Schritt 2 und gehen über in den Schritt 3, die Prüfung der Layout-Übergabedaten. Ich muss jetzt irgendwie von meinem Schaltplan ins Layout kommen. Dazu werden, je nach System, verschiedene Daten erzeugt. Ist es ein homogenes System, wo ich einfach nur auf den Knopf drücke und sich das Layout öffnet? Passiert das alles im Hintergrund? Habe ich jedoch zum Beispiel meinen Schaltplan in OrCard erzeugt? Layout macht aber eine externe Firma in, jetzt denken Sie sich aus, einen Namen, Pets, Altium, wen es nicht alles gibt. Dann übergebe ich an diese Firma entsprechende Daten und das sind zum Beispiel Netzlisten, Stücklisten. Klar, den Schaltplan übergebe ich auch als PDF, das ist logisch. Aber die Netzliste und die Stückliste sind die beiden entscheidenden Daten, die ich vom Schaltplan ins Layout übergebe. Innerhalb der Netzliste beschreibe ich, wie die Bauteile miteinander verbunden sind, wie die Netznamen zwischen den Bauteilen heißen. Zum Beispiel ist es ein Versorgungsnetz, was plus 5V heißt, oder ist es eine Leitung DIN3 oder ist es eine Leitung A7. Das alles steht in der Netzliste. Und die Stückliste sagt mir, wie die Bauteile oder was es für Bauteile sind, die ich in der Netzliste anschließe. Die Referenzierung läuft über den Namen des Bauteils, zum Beispiel R7 oder, was haben wir sonst schon Schönes, T5, halt entsprechend die Referenz. Mithilfe der Netzliste kann ich zum Beispiel sehr leicht auch die Versorgungsnetze überprüfen, indem ich mir die Namen von den Versorgungsnetzen anschaue. Habe ich Netze, die sehr ähnlich heißen, ist es eine Rückfrage wert oder nochmal eine Kontrolle wert, ob diese Netze vielleicht doch zusammengehören. Und zu guter Letzt natürlich kontrolliere ich die Layout-Vorgaben. Sprich, was gibt der Entwickler dem Layouter vor, zum Beispiel an Isolationsabständen oder aber gibt es eine Beschränkung an den Lagenzahlen, gibt es aus der mechanischen Konstruktion Vorgaben für die Leiterplattenkontur, für Bohrungen, für Testpunkte, auch ein beliebtes Thema. Testpunkte, ach, ich habe hier gar keine Testpunkte in meiner Schaltung. Ja, Testpunkte gehören auch in die Vorgaben hinein. Entweder im Schaltplan, wenn man die da einzeichnet, oder aber es gibt Systeme, denen kann man sagen, ich hätte gerne an jedem Netz auf der Unterseite einen Testpunkt. Das muss natürlich dem Layouter vorgegeben werden. Die Liste ist sehr lang für die Vorgaben vom Layout, deswegen gehe ich nur mal einen Teil durch. Ach, ein wichtiger Punkt zum Beispiel sind Highspeed-Leitungen. Die werden auch gerne vergessen oder nicht beachtet, dass man hier differenzielle Pärchen hat, die man irgendwie von A nach B führen möchte. Zum Beispiel Netzwerk oder, was haben wir noch, USB oder ähnliche Leitungen, die parallel geführt werden müssen, im gewissen Abstand. Die Leiterbahnen müssen eine gewisse Breite haben. Sprich, ich habe eine Impedanz, wie zum Beispiel ein Wellenwiderstand, einen differenziellen Widerstand von 100 Ohm, das muss der Layouter wissen. Das kann der aus der Netzliste und aus der Stückliste nicht so ohne weiteres herauslesen. Jetzt bin ich endlich bei Schritt 4, bei der Prüfung des Layouts angekommen. Das heißt, ich habe meinem Layouter anständige Daten gegeben für die Erstellung des Layouts aus der Stückliste und kann nun weitergehen und schaue, was der Layouter fabriziert hat. Es startet wieder mit der formalen Prüfung des Layouts. habe ich einen Zeichnungsrahmen. Und ich bin der Meinung, Zeichnungsrahmen gehört auch heutzutage immer noch in die entsprechenden Zeichnungen hinein. Habe ich einen Titelblock im Zeichnungsrahmen? Ist im Titelblock das richtige Projekt benannt, beziehungsweise die Baugruppe benannt? Habe ich eine entsprechende Nummer? Habe ich eine Version, Bearbeiter, Datum? Das gehört alles hinein in den Titelblock. Ohne die ist das Layout, naja, irgendein Stand. Und irgendeinen Stand kann ich nicht prüfen. Und irgendeinen Stand zu produzieren, das funktioniert auch nicht. Ich muss meinem Stand einen Namen geben, der eindeutig ist. Als nächstes schaue ich mir die Lagen an. Entspricht die Anzahl der Lagen und der Aufbau der Lagen, sprich sowas wie Abstände zwischen Lagen, den Vorgaben? Das heißt, hier ist nochmal ein Rückblick auf Schritt 3. Ist das, was in Schritt 3 definiert wurde, auch tatsächlich so umgesetzt worden? Es gibt in der Elektronik auch gerne mal die Möglichkeit, dass man sagt, ich möchte über mehrere Lagen, also zwischen zwei Lagen einen gewissen Abstand haben, weil ich Isolationsanforderungen habe. Wenn der Layouter diese Forderung nicht kennt, naja, dann nimmt er irgendeinen Standardlagenaufbau und am Schluss erhält man ein nicht zufriedenstellendes Ergebnis. Des Weiteren gucke ich mir an, ob auf den Lagen das Kupfer zumindest innen nach außen gleichmäßig verteilt ist. Habe ich zum Beispiel auf einer Außenlage sehr viel Kupfer und auf der anderen Außenlage praktisch kein Kupfer, dann verbiegt sich die Leiterplatte. Das lässt sich gar nicht verhindern. Ich brauche also eine gleichmäßige Verteilung des Kupfers auf den Lagen. Und natürlich kontrolliere ich auch die anderen Layout-Vorgaben, wie zum Beispiel Differential Pairs oder Vorgaben wie Isolation und so weiter, dass diese entsprechend eingehalten werden. Ein weiterer Punkt, und auch da stolpert man gerne drüber, das sind die Footprints. Also sprich, ein IC oder ein Bauteil hat eine gewisse Vorgabe vom Hersteller oder von der IPC, wie das Footprint auszusehen hat und wie die Belegung des Footprints ist gegenüber des Schaltplans. Haben wir hier Differenzen, zum Beispiel ist das Pinning nicht richtig oder ist der Abstand nicht richtig, naja, dann wird nachher der Fertiger diese Leiterplatte nicht fertigen können, beziehungsweise der Bestücker kann die Leiterplatte nicht bestücken. Das Bauteil passt nicht. Oder aber es passt, lässt sich aber schlecht löten, weil die Pads zu klein sind oder zu groß sind oder zu verschoben sind von den Beinchen her. Das heißt, auch die Footprints bedürfen einer entsprechenden Kontrolle. Natürlich brauche ich, wenn ich einen 0603 Widerstand kontrolliert habe und ich die Bibliothek kenne, das ist auch wichtig, dann brauche ich nur einmal diesen Widerstand prüfen. Ich muss hier nicht jeden einzelnen 0603 Widerstand überprüfen, wenn das Footprint sozusagen kopiert wird von einem Bauteil. Naja, und zu guter Letzt werden natürlich Vorschläge zur Verbesserung erarbeitet und diese Ergebnisse durchgesprochen. Ja, mein Schritt 5, sozusagen der letzte Schritt an der Stelle, das ist die Prüfung der Fertigungsübergabedaten. Das heißt, ich habe mein Layout fertig und ich möchte es gerne die Leiterplatte produzieren lassen oder die Baugruppe produzieren lassen. Hier erstellt der Layouter entsprechend, je nach System, Gerber-Daten und Exelon-Daten oder aber ODB++-Daten. Es gibt Platzierungsdaten, es gibt die entsprechenden Bestückzeichnungen, es gibt die, je nachdem, Lackiervorschriften, falls irgendwo noch Lack mit aufgetragen werden soll und so weiter. Es gibt also sehr viele Unterlagen, die hier erzeugt werden und die von Projekt zu Projekt und von Produkt zu Produkt unterschiedlich sind. Hier erfolgt eine formale Prüfung der Daten. Sprich, sind die Daten so erzeugt, dass ich sie öffnen kann? Man sollte sich definitiv auch die Gerber-Daten oder die ODB++-Daten anschauen, ob das Richtige rausgekommen ist. Habe ich Lager 1 generiert? Ist auch tatsächlich nur Lager 1 rausgekommen. Könnte ja ein Software-Bug vorliegen. Oder ich habe irgendeine Lage vergessen. Ich habe 1, 2 und 4 ausgegeben, Lage 3 nicht. Der Leiterplattenhersteller, wenn er schlau ist, fragt er nach. Manche Leiterplattenhersteller fertigen dann einfach eine Leiterplatte, wo eine Lage leer ist. Und das funktioniert nicht. Das kann nicht funktionieren. Das heißt, auch diese Daten werden entsprechend kontrolliert, ob sie sinnvoll erzeugt wurden. Und zu guter Letzt wurde natürlich geschaut, ob die Unterlagen vollständig sind, damit eine Fertigung auch produzieren kann. Enthält zum Beispiel eine Stückliste nur Angaben, ich habe hier einen 0603 Widerstand mit 10 Ohm. Ja, was wird er Ihnen darauf bauen? Ein 1%er, ein 10%er, 0,1%er? Welchen Temperaturkoeffizienten, welche Leistungsfestigkeit? Das ist alles, oder welche Spannungsfestigkeit? All das ist zu definieren in der Stückliste, spätestens an der Stelle, wenn ich die Daten der Fertigung gebe. Dann muss ich sagen, der Widerstand ist ein 0603, am besten sogar von dem Hersteller mit der Herstellerteilenummer. Oder aber mehrere Hersteller mit mehreren Herstellerteilenummern. Das sollte normalerweise das ERP-System entsprechend hergeben, also ERP-System, das Enterprise Resource Planning oder auch ein PPS-System, ein Produktionsplanungssystem. Jetzt bin ich mit den Kürzeln nicht ganz so fest. Auf jeden Fall sollte die Stammdaten der Firma so sauber definiert sein, dass ich sagen kann, okay, wenn ich dieses Bauteil eingebaut habe, dann bekomme ich auch tatsächlich genau diese eine Sorte von Bauteilen. 0,1% damit 7 Watt. Um das mal ein Beispiel zu geben. Das ist dann kein 0603 mehr. Das ist mir auch bewusst. Also Prüfung auf Vollständigkeit, damit eine Fertigung entsprechend diese Unterlagen nutzen kann, um die Baugruppe, sagen wir mal, ohne Rückfragen fertigen zu können. Das ist das Ziel. Ohne Rückfragen fertigen, ohne Probleme, liegt es beim Entwickler ein paar Wochen später auf dem Tisch. Nun, das sind meine 5 Schritte. Und zu guter Letzt habe ich noch einen Hinweis in eigener Sache. Genau diese 5 Schritte biete ich auch an als Review-Service. Das heißt, du kannst mich beauftragen oder mich beauftragen lassen, dass ich die Entwicklungsergebnisse überprüfe, genau nach diesem Schema, das ich hier beschrieben habe. Natürlich steckt hinter jedem Schritt die ein oder andere Checkliste, das ein oder andere Template. Und ich habe hier eine gewisse Systematik entwickelt, um genau diese Sachen durchzuarbeiten. Den Link werde ich in die Shownotes packen. Und zu guter Letzt der Hinweis, ich führe dieses Review durch nicht nach Aufwand, also sprich nicht nach zeitlichem Aufwand, sondern ich habe mir die letzten Reviews alle angeschaut und habe einen Festpreis kalkuliert. Das heißt, wenn du auf meine Seite kommst, weißt du sofort, was würde dich ein Review kosten. Anhand der Anzahl der Bauteile und anhand der Anzahl der Netze. Diese 2 Faktoren bestimmen, wie teuer ein Review wird. Alle Links und weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de/if002. Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedback@ib-dck.de. Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern. So sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, dein David Kirchner.